Im Jahr 54 bis Jahr 68 nach Christus regierte Kaiser Nero über das Römische Reich. Und seine Regierungszeit, sie war von starker Christenverfolgung geprägt. Christen wurden Raubtieren verfüttert, sie wurden ans Kreuz geschlagen und sie wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Und einer der Gründe, warum Christen zu Fackeln wurden, die im Garten Nero erleuchteten, liegt daran, dass sie bei dem Treueeid gegenüber dem Römischen Reich diese einfache Aussage machen mussten. Kaiser ho Kyrios. Cäsar ist Herr. Aber die Christen sagten darauf: Wir werden dem Kaiser unsere Steuern zahlen. Wir werden die Vorschriften der Behörden befolgen. Wir werden Cäsar Cäsar nennen. Aber eins werden wir nicht tun. Wir werden ihm nicht den Titel hergeben. Wir werden dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört. Aber wir werden Gott geben, was ihm gehört. Und der Titel Kyrios, Herr, in seiner höchsten Bedeutung darf nur auf Gott angewendet werden. Und so waren die Christen bereit, den Tod auf sich zu nehmen mit den Worten: Jesus ho Kyrios, Jesus ist Herr. Und sie konnten ein letztes Mal ein Zeugnis sein, das leuchtet in der Welt. Und in unserem heutigen Text haben wir ein ähnliches Bild. Wir beobachten, wie der König David den Christus Herr nennt. Und wir sehen, dass David genau dasselbe Verständnis von diesem Wort hat, wie die Christen, als sie verweigert haben, Cäsar Herrn zu nennen. Im Grunde sehen wir, wie Jesus heute in unserem Text die wichtigste Frage der Welt stellt, nämlich: Wer ist der Christus? Wer ist der Christus? Und er zeigt dabei auf, dass der Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Ich lade euch ein, mit mir das Wort Gottes aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22, wir wollen uns die Verse 41 bis 46 anschauen. Wir befinden uns immer noch mit Jesus im Tempel und vor 2 Tagen traf er als das Lamm Gottes in Jerusalem ein. In den letzten Predigten haben wir schon bereits gesehen, wie Jesus mit Fragen von den Führern versucht wird. Und es ist, als ob die Führer gewissermaßen das Lamm Gottes untersuchen mit böswilligen Absichten. Ist das Lamm wirklich heilig? Und durch alle ihre Fragen finden sie keinen einzigen Fehler. Ja, sie wünschen sich, einen Fehler zu finden, einen Makel beim Lamm, wo sie sagen können: Hier ist es, ein Fehler. Aber sie finden nichts. Und jetzt wird in unserer Bibelstelle das Blatt gewendet. Die ganze Zeit wurden Jesus Fragen gestellt und jetzt ist er an der Reihe. Jetzt stellt Jesus Fragen an die Führer. Und er stellt die Fragen nicht, um sie zu versuchen, wie sie es tun, sondern um ihr falsches Verständnis zu offenbaren. Er will ihnen mit der Wahrheit konfrontieren, die sie verleugnen. Und Jesus, er geht zur ersten Frage zurück, die sie ihm ganz am Anfang gestellt haben. Sie haben ihn gefragt: In welcher Vollmacht tust du dies? Im Grunde haben sie gesagt: Wer bist du eigentlich, dass du dir das alles erlaubst? Den Tempel zu reinigen, zu lehren, zu bestimmen. Und in unserem heutigen Text sagt es Jesus ihnen. Er zeigt ihnen noch einmal, wer er ist, indem er durch viele Fragen sie zum Nachdenken anregt, damit sie aus der Schrift sehen, wer der Christus ist. Und so lasst uns den heutigen Text gemeinsam lesen und ich bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen, wenn wir den heiligen Text lesen. Matthäus Kapitel 22, Verse 41 bis 46. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Dürft ihr euch setzen. Der Predigtitel für heute lautet: Wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Wir werden im Text zwei Punkte gemeinsam betrachten. Erstens, wahrer Mensch, und zweitens, wahrer Gott. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Wer ist Jesus Christus? Wahrer Mensch. Ich lese nochmal Vers 41 mit uns. Da heißt es: Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus. Beobachtet, Jesus nimmt sich nicht einen oder zwei Pharisäer heraus, um ihnen eine Frage zu stellen, sondern er stellt die Frage zu dem Zeitpunkt, wo alle versammelt waren. Es ist fast, als ob Jesus sagt: Es ist kein Problem, wenn ihr alle gegen mich seid. Das passt schon. Es muss kein 1 gegen 1 sein, wo ich euch irgendeine Straßenecke raushole, damit ich irgendwas argumentieren kann. Ihr könnt alle da sein. Jesus lädt die ganze intellektuelle Elite ein, seine Fragen zu beantworten. Und in Vers 42 sehen wir dann die Frage, die er stellt. Und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Jesus stellt ihnen zwei Fragen. Die erste Frage ist allgemeiner gehalten und die zweite ist spezifischer. Zuerst die erste allgemeine Frage: Was denkt ihr von dem Christus? Beobachtet hier als erstes: Jesus fragt nicht, was denkt ihr von mir, sondern was denkt ihr von dem Christus? Hier ist es wichtig zu wissen, dass das Wort Christus nicht der Nachname von Jesus war. Also nicht, als ob er sagt: Christus ist mein Nachname, sondern das Wort Christus, das ist ein Titel, ein Titel. Das Wort Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messias. Und es bedeutet so viel wie Gesalbter, wenn man es wörtlich übersetzen würde, Gesalbter. Also jemand, der gesalbt wird. Das war damals bei Königen, Propheten, bei Priestern der Fall. Und der Christus, oder auf Hebräisch Messias, das war für sie bekannt, das Wort, der wurde im Alten Testament als der verheißene Retter angekündigt. Derjenige, der von Gott in den Dienst eingesetzt wird, deswegen Gesalbter, für die bestimmten Aufgaben, die er hat, sein Volk zu retten. Hier geht es also generell um die Frage: Was ist ihr Verständnis von diesem Christus, von dieser Person, die in der Bibel versprochen wird, von dem Messias? Er wollte also generell wissen: Was ist eure Meinung, eure Gedanken über ihn? Was denkt ihr, was macht er, was sind seine Aufgaben? Eine große Frage, eine sehr umfangreiche Frage. Und obwohl Jesus hier nicht direkt sagt, dass er der Christus ist, er sagt: Was denkt ihr von dem Christus, nicht was denkt ihr von mir, so ist der unterschwellige Geschmack dieser Frage doch gleichzeitig: Was denkt ihr von mir? Warum? Nun, die Volksmengen haben schließlich vor zwei Tagen Christus in Jerusalem genauso begrüßt. Ihn als den Christus. Und auch gestern im Tempel haben die Kinder gesungen, zu Jesus Christus gerufen: Du bist der Sohn Davids, der Christus. Und sie haben es gehört und sie haben sogar gesagt: Tust du nichts, dass sie sich so nennen? Und er hat es nichts getan. Also die unterschwellige Frage: Was denkt ihr von mir, war dabei, auch wenn er fragt: Was denkt ihr von dem Christus? Und die erste Frage, sie war umfangreich, sehr viel. Ich meine, das Alte Testament redet sehr viel vom Messias und sie hatten wahrscheinlich auch viel zu sagen, wenn man alle Aspekte anspricht. Deshalb schiebt Jesus jetzt eine zweite Frage hinterher, welche spezifischer war, aber trotz dessen den Kern der ersten Frage beibehielt. Er fragt, wessen Sohn ist er? Bei dieser Frage geht es darum, was ist die Abstammung von dem Christus? Im Grunde, wer ist sein Vater? Wessen Sohn ist er, wer ist sein Vater? Und diese Frage ist interessanterweise, sie offenbart uns mit einer kurzen Antwort schon ihr ganzes grundlegendes Verständnis von dem Christus. Was ist ihre Antwort? Sie sagen zu ihm, Davids. Ihre Antwort war im Grunde die Standardantwort. Sie sagen, der Christus ist der Sohn Davids. Und das sagen sie aus gutem Grund, nicht einfach, weil sie sich das ausdenken. Denn die Bibel sagt, dass der Christus, diese Person, die verheißen wird, ein Nachkomme von dem König David sein wird. Das Problem ist nur, ihr Verständnis von Christus ist, dass er nur ein Sohn Davids sein wird. Sie dachten, er wird ein ganz normaler Mensch sein, so wie David. Das offenbart ihre Antwort Davids und wir werden gleich sehen, warum. Sie dachten, der Christus ist ein sehr, sehr großer Mensch, der sein Volk endlich befreit von ihrer Unterdrückung. Sie hofften auf einen rein menschlichen Messias, auf einen David 2.0, der ihn von dem neuen Goliath 2.0, nämlich Rom, befreit. Das war ihr Verständnis. Und beobachtet hier, sehr wichtig, Jesus tadelt sie nicht für ihre Antwort. Jesus tadelt sie nicht für ihre Antwort. Wir lesen in Vers 43 weiter, dass er weitere Fragen stellt, aber nicht, dass er sie direkt dafür ermahnt, was sie sagen. Das ist falsch, das sagt er nicht. Die Antwort der Pharisäer war nämlich nicht ganz falsch, sondern nur nicht ganz richtig. Die Antwort, dass Christus der Herr seines Volkes ist, dass der Christus der Retter seines Volkes ist, dass er ein Nachkomme von David war, das stimmt, dass er ein Nachkomme von David ist. Aber das ist nur die Hälfte der Antwort, nur die Hälfte der Identität des Christus. Denn er ist noch viel mehr. Es ist interessant zu beobachten, wie die Jünger von Jesus eine ähnliche Frage von ihm gestellt bekommen, die sogar noch noch persönlicher ist als das. Denn Jesus fragt sie an einer Stelle, für wen sie ihn halten. Und Petrus als der Sprecher von allen antwortet sofort in Matthäus 16, Vers 16. Und er sagt, da antwortete Simon Petrus und sprach, ist dieselbe Frage, könnte man sagen. Du bist der Christus, und jetzt beobachtet, der Sohn des lebendigen Gottes. Beobachtet, Petrus erkennt, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Er sagt, du bist der Christus, das heißt, er hat dasselbe Verständnis, du bist der Christus. Und jetzt, was ist sein Verständnis von Christus? Wer ist er? Er sagt etwas anderes als die Pharisäer. Er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Im Grunde, dein Vater ist Gott und stellt ihn damit Gott gleich. Und wisst ihr noch, was Jesus ihm antwortet? Er sagt, glückselig bist du, Petrus, denn nicht Fleisch und Blut haben dir es offenbart, sondern dein Vater im Himmel. Und genau dieses Verständnis hat den Pharisäern gefehlt. Sie dachten, er ist ein einfacher Mensch, einfach ein einfacher Sohn Davids. Aber er ist mehr als das. Er ist mehr als das. Doch bevor wir weitergehen, will ich, dass wir eine Sache nicht missverstehen. Jesus tadelt die Pharisäer nicht für ihre Antwort, weil ihre Antwort zu einem Teil richtig ist. Denn der Messias war tatsächlich wahrer Mensch. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet, dass der Christus wahrer Mensch ist. Dass Christus wahrhaftig Mensch ist. Und zwar, dass Jesus, der Christus, sowohl einen menschlichen Leib als auch eine menschliche Seele oder Geist erhalten hat. Als er Mensch wurde, ist das beides gekommen. Ein Mensch besteht aus Seele und Geist. Manchmal denken wir oft, Er kam herab in einen menschlichen Körper, aber er hat auch eine menschliche Seele bekommen. Wir brauchen das richtige Verständnis. Er wurde so wie wir Menschen. Das bedeutet es, dass er Mensch wurde. Im vollen Sinne. Und ich will, dass wir uns jetzt ein wenig Zeit nehmen, um in der Anwendung vom ersten Teil zu sehen, dass diese Wahrheit, der Christus ist wahrer Mensch, uns tröstet. Der Christus ist wahrer Mensch. Drei kleine Anwendungen. Erstens, sei getrost, denn Jesus ist nahbar. Sei getrost, denn Jesus ist nahbar. Ein Aspekt von Jesu Menschsein, der so deutlich ist und uns Trost gibt, ist, dass er nahbar ist. Ich meine, überlegt euch das mal. Gott wurde Mensch. Derjenige, der im Himmel thront, er kam herab auf die Erde. Das zeigt, wie nah Gott uns gekommen ist. Nicht umsonst heißt es in Johannes Kapitel 1, Vers 14, einen meiner Lieblingsverse, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, hiermit ist Jesus Christus, der Christus gemeint, wurde Fleisch, also wurde Mensch und wohnte unter uns. Immer war Gott getrennt durch das Allerheiligste mit seinem Volk. Immer. Der Hohepriester durfte einmal im Jahr reingehen zu dem Thron. Aber auf einmal passiert etwas Unglaubliches. Der Christus ist Mensch. Er wurde Mensch. Und er wohnte unter uns. Er war mitten im Volk. Man konnte zu ihm gehen, man konnte mit ihm reden. So nahbar ist er gekommen. Er hat unsere eigene menschliche Natur auf sich genommen. Das Menschsein Jesu Christi, es zeigt auf so herrliche Weise, dass wir uns ihm nahen können. Weil er uns sich genaht hat. Wir können zu ihm kommen. Er hat sich nicht beiseite gestellt und gesagt, nichts mit euch zu tun haben, niemand soll zu mir kommen. Im Gegenteil, er wohnte unter uns und sagte, komm her zu mir. Gott ist nahbar in Jesus. Das ist ein Trost, die uns die Wahrheit der Menschlichkeit des Christus offenbart. Wenn wir denken, wir können Gott nicht nahen, dann lass uns daran denken, Jesus ist Mensch. Der Christus ist Mensch. Er nahte sich uns, damit wir uns Gott nahen können. Ein zweiter Aspekt, den uns das Menschsein Christi zeigt, sei getrost, denn Jesus hat Mitleid. Sei getrost, denn Jesus hat Mitleid. Das Menschsein Jesu hat noch mehr Trost für uns, nämlich es zeigt uns, dass er Mitleid mit uns haben kann als Menschen. In Hebräer Kapitel 4, Vers 15 wird diese Wahrheit so klar erklärt, wo es heißt, denn wir haben nicht einen Hohepriester, hier geht es wieder um den Christus, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir. Doch ohne Sünde. Jesu Menschsein, es zeigt uns, dass er als Hohepriester Mitleid mit uns haben kann. Er kann mit uns Mitleid haben, weil er genauso wie wir Mensch ist, Mensch wurde. Er erlebte Durst, Hunger, Krankheit, Schwachheit, Schmerz, Erschöpfung, Verrat, Leiden, noch so vieles mehr. Er hat das selber erlebt. Und diese Wahrheit, sie ist so kostbar. Ein Trost von jemandem, der ganz genau weiß, wie du dich fühlst, weil er es selber durchlebt hat und mitfühlen kann. Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, wie viel Trost es gibt, dass es hier heißt, der Hohepriester Jesus, der Christus, hat Mitleid? Jesus leidet zu dem heutigen Zeitpunkt immer noch. Nicht selber in dem Sinne. Aber Mitleid, was heißt es? Jemand leidet mit dir mit. Er ist oben und leidet immer noch mit seinen Kindern. Das heißt es, Mitleid zu haben. der versteht ganz genau, wie es dir geht. Und so können wir in jeder Lebenslage im Gebet zu ihm kommen. Und es gibt keinen Menschen, der uns so viel Trost und Mitleid entgegenbringt wie er. Und diesen Trost haben wir, weil Jesus Mensch wurde, weil er Mensch ist. Das ist die Verbindung, die der Hebräerbriefschreiber macht. Ein dritter Aspekt. Sei getrost, denn Jesus liebt dich. Zuletzt zeigt uns das Menschsein Jesu Christi auch seine unendliche Liebe zu uns Menschen. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 folgendes: Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Beobachtet, Johannes, er schweißt die Liebe Gottes mit der Menschwerdung Jesu Christi zusammen, sodass man sie nicht trennen kann. Der größte Liebesbeweis, den finden wir darin, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus Mensch wurde. Die zweite Person des dreieinigen Gottes wurde Mensch. Er kam auf die Erde, um Menschen von der ewigen Strafe zu retten. Er war derjenige, der von Gott für diese Aufgabe gesalbt wurde, eingesetzt wurde. Und ich bin überzeugt, dass der Anblick unseres Herrn und Retters bei unserer Ankunft im Himmel uns in Tränen ausbrechen lassen wird. In Tränen, die davon getränkt sind, dass wir Gottes Liebe vor uns stehen sehen. Und jeder Teil seines verherrlichten menschlichen Körpers wird uns seine ewige und unendliche Liebe predigen. Dieser Körper, der dasteht, der durchbohrt ist an seinen Händen, er wird uns seine Liebe predigen. Jesu Menschsein zeigt auch seine Liebe zu uns. Und wie viel Trost finden wir in dieser einfachen Wahrheit? Sei getröstet, Jesus ist Mensch. Jesus ist Mensch. Der Christus ist wahrer Mensch. Und so kommen wir heute auch zum zweiten Punkt unserer Predigt. Wir haben uns die erste Seite der Medaille angeschaut. Jesus ist wahrhaftig Mensch. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Aber die Wahrheit alleine ist unzureichend. Das ist noch nicht alles. Zu sagen, Jesus war nur Mensch, ist sogar eine Irrlehre. Und genau das Problem hatten die Pharisäer. Sie dachten, Christus ist nur Mensch, der halt etwas Großes bewirken wird. Und genau dieses falsche Verständnis, das deckt Jesus jetzt auf und er zwingt sie ernsthaft, über die Identität des Christus nachzudenken, wer er wirklich ist. Und er zeigt ihnen, nicht einfach wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott. Zweiter Punkt, wahrer Gott. Vers 43 bis 44. Er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn David im Geist Herr, indem er spricht? Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jesus stellt ihn jetzt eine weitere Frage. Und die Frage lautet: Wieso nennt David denn Christus dann Herr? Ihre Antwort war ja, dass er der Sohn Davids ist. Wessen Sohn ist er? Davids. Aber hier wird der Christus als Herr von David angesprochen. Das ist der Konflikt, den Jesus macht. In der Schlachter-Übersetzung heißt es hier bei der Frage: Wieso nennt ihn denn David Herr? Und damit setzt die Schlachter so gesagt den Fokus darauf, dass Jesus den Grund wissen will, warum David ihn so nennt. Aber interessanterweise, die Elberfeld-Übersetzung schreibt statt wieso, also dem Fragewort wieso, wie. Wie nennt ihn denn David Herr? Und auch wenn wieso und wie nur zwei Buchstaben Unterschied hat und fast gleich klingen, sind das doch zwei unterschiedliche Fragen. Bei wieso geht es um den Grund und bei wie geht es um die Art und Weise, wie man etwas tut. Und ich denke tatsächlich, die Elberfelder trifft es hier ein bisschen besser auf den Punkt. Nämlich, dass Jesus viel mehr wissen will, wie David den Christus Herr nennt. Er will also wissen, in welcher Art und Weise, in welchem Sinn, in welchem Grad nennt ihn David Herr. Warum denke ich so? Weil bei der Frage warum könnten die Pharisäer sich mit einer einfachen Antwort begnügen. Sie könnten einfach denken bzw. sagen, er nennt ihn Herr, weil der Messias halt höher ist als David. Ganz einfache Antwort. Und tatsächlich waren sie auch überzeugt, dass der Messias eigentlich noch größere Sachen tun wird als David. Also könnten sie argumentieren, ja, er nennt ihn Herr, weil er halt höher ist. Das ist der Grund. Sie könnten versuchen, die offensichtliche Frage und den offensichtlichen Text einfach auszuweichen und nicht darauf zu achten, was eigentlich der Psalm sagt. Und jetzt, bei der Frage, wie sind sie gezwungen dazu, zu sagen, was dachte genau David? In welchem Sinne, in welcher Art und Weise nannte ihn denn er Herr? Nicht einfach nur, warum höher? Höher ist klar, er nennt ihn Herr. Aber in welcher Art höher? Was hat David von ihm gedacht? Was war die Vorstellung von David, vom Messias, wenn er ihn Herr nennt? Sie können also dann keine oberflächliche Antwort geben. Hier geht es zum Kern. Wie dachte David über den Messias? Welchen Sinn gibt er dem Wort Herr? Und sie sind gezwungen, den Kontext des Psalms zu beachten. Wie redet denn David über den Herrn? Wie wird er beschrieben, der Messias? Deshalb denke ich, die Frage wie passt ein bisschen besser, auch wenn warum nicht falsch ist. In dem. Die Frage ist, nennt er ihn einfach nur als Menschenherr, als höheren Menschen? Oder hat das Herr hier eine tiefere Bedeutung? Das ist die Frage von Jesus im Grunde. Und hier ist noch eine Sache wichtig zu bemerken. Die Pharisäer waren auch der Meinung, dass der Psalm 110 von David geschrieben wurde. Das war wichtig. Sie dachten auch, der ist von David geschrieben. Und auch, dass der Psalm über den Messias, über den Christus handelt. Das war eine wichtige Voraussetzung, weil sonst könnten sie ja sagen, ja, der handelt gar nicht vom Christus. Aber die Pharisäer, die meisten auf jeden Fall, waren überzeugt davon, der handelt von dem Messias und der Autor ist David. Sie hatten also dieselbe Grundlage. Jesus nutzt diese Grundlage aus und stellt ihnen die Frage. Hier geht es um den Messias. Wie nennt ihn dann David Herr? Beobachtet außerdem ein weiteres, kleines, aber wichtiges Detail. Es heißt hier in Vers 43, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Im Geist Herr. Jesus war überzeugt davon, dass dieser Psalm nicht einfach von David geschrieben wurde, sondern dass dieser Psalm inspiriert ist von dem Heiligen Geist. Das Markus-Evangelium, es macht es unmissverständlich, dass es tatsächlich um den Heiligen Geist geht und nicht einfach um den Geist David sprach in ihn. Da heißt es nämlich bei der Parallelstelle, dass David im Heiligen Geist sprach. Jesus erhielt also an der Inspiration der Heiligen Schrift fest. Daran, dass wir hier das Wort Gottes tatsächlich haben. Und das ist eine Ermutigung für uns, auch diese kleinen Worte im Herrn. Jesus hat genauso daran festgehalten, dass das Gottes Wort ist. Und dann zitiert Jesus die Worte aus Psalm 110, Vers 1. Das ist die Stelle, wo David den Christus Herr nennt. Dort heißt es, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Hier befinden wir uns mit David, wie er etwas im Heiligen Geist zu sehen bzw. zu hören bekommt. Und es ist eine unglaubliche Szene, wenn wir mit ihm mitkommen. David, er sieht, wie ein Herr zu einem anderen Herrn redet. Im Deutschen klingt das erstmal komisch, welcher Herr redet hier zu welchem Herr, worum geht es hier eigentlich, was meint er hier? Aber wenn wir zurückblättern, im Psalm 110, könnt ihr gerne mal zurückblättern, dann werden wir bei einigen deutschen Bibelübersetzungen einen Unterschied zwischen den beiden Herren merken. Das eine ist Herr, das andere ist auch Herr. Aber das erste Herr in Psalm 110, ist nicht bei allen Bibelübersetzungen, aber bei vielen, ist komplett groß geschrieben im Psalm 110. Das heißt, alle Buchstaben vom Wort Herr sind groß geschrieben. Nicht nur der erste, sondern alle Buchstaben. Und beim zweiten Herr ist das H groß geschrieben, alle anderen Buchstaben im kleinen Buchstaben. Und damit wollen uns die Übersetzer auf einen Unterschied zwischen den beiden Worten aufmerksam machen. Denn wenn wir im Psalm 110 reinschauen, gibt es dort zwei verschiedene Worte für Herr, die benutzt werden. Beim ersten ist es, wenn es groß geschrieben ist, alle Buchstaben, geht es im Grundtext immer um das Wort Jahwe oder Jehova. Und das bedeutet, das ist der Eigenname Gottes, der dort eigentlich dahinter steht. Das ist der besondere Name, den Gott Mose offenbart hat. Und man weiß ganz genau, wenn H-E-R alles groß geschrieben ist, auf jeden Fall Gott gemeint ist. Das ist sein Name. Damit ist immer Gott gemeint. Das ist das Besondere. Das heißt, das erste Herr bezieht sich auf jeden Fall auf Gott. Das ist sein Name. Aber das zweite Herr ist nicht groß geschrieben, weil dort ein anderes Wort dahinter steht. Nämlich das Wort Adonai. Und dieses Wort hat man benutzt tatsächlich, um jemandes absolute Gewalt oder Herrschaft über jemanden auszudrücken. Und tatsächlich wurden sowohl Menschen so bezeichnet, als auch Gott wurde so angesprochen. Das heißt, wenn ihr mal das rein theoretisch reinschaut, das Wort wurde sowohl manchmal auf Menschen, auf Könige zum Beispiel gemacht, dass jemand Herr genannt wurde, aber auch auf Gott. Beides wird gefunden in der Bibel. Wenn es also, und natürlich aber in einem anderen Sinne, wenn es um Gott ging, war das ein ganz anderer, höherer Sinn, was sie hinter dem Wort Adonai hatten, als wenn es auf den König angewendet ist. Das heißt, wir kommen wieder zur Szene zurück, David sieht hier, wie Gott, der Herr, sein Name, zu jemandem spricht, den David als meinen Herren bezeichnet. Das ist wichtig zu beobachten. Er sagt nicht einen Herren, als ob irgendein anderer König, er sagt meinen Herren, ganz persönlich. David hat ihr also ganz klar gesagt, der Messias, der Christus ist höher als ist ich. Er ist mein Herr, er hat absolute Gewalt über mich. Die große Frage ist, in welchem Sinn benutzt David das Wort Herr hier? Ich meine, wenn auch Menschen teilweise in der Bibel mit diesem Wort angesprochen wurden, wie können wir uns sicher sein, dass tatsächlich David damit Gott meint und ihm göttliche Autorität gibt? Die Frage beantwortet uns der zweite Teil des Verses, den Jesus zitiert. Nicht umsonst hat Jesus den zweiten Teil mitzitiert. Der erklärt uns nämlich, in welcher Art und Weise David ihn Herr nennt. Dort heißt es, das ist das, was der Vater, das Gott, zu dem Christus sagt. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Gott spricht zu Davids Herren und sagt etwas Unglaubliches. Etwas, was sofort offenbart, was David über den Christus dachte. Gott sagt hier zu diesem Herren von David, komm her zu mir und setze dich zu meiner Rechten. Er lädt Christus ein, neben ihm zu sitzen, zu seiner Rechten. Das ist ein Bild dafür, dass Christus gleichgestellt wird von der Autorität. Zu Rechten sitzen, das ist ein Bild dafür, dass jemand dieselbe Macht, dieselbe Autorität bekommt, wie derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und weil Gott derjenige ist, der zu Christus spricht, setzt er sich auf zu meiner Rechten, bedeutet es unmissverständlich, du hast dieselbe Stufe wie es ich. Gewissermaßen, ich teile den Thron mit dir. Wir sehen hier eigentlich die Krönung von Jesus Christus. Die Krönung von Christus. Eine Krönung als König über alles. Als König der Könige setzt er sich zu Rechten Gottes. Und der Gott, er ehrt Christus damit. Er gibt ihn Ehre, sodass alle Augen auf ihn blicken, wie er sich dorthin setzt. Sodass David auf ihn schaut und sich verbeugt quasi. Und hier ist es wichtig zu bemerken, warum diese Aussage nur bedeuten kann, dass Christus Gott gleichgemacht wird. Denn in Jesaja Kapitel 42, Vers 8, eine ganz einfache Aussage, die aber so wichtig ist. Da heißt es, ich bin der Herr. Herr wieder Gott gemeint, Großbuchstaben alles. Das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott sagt immer wieder in seinem Wort eine so wichtige Wahrheit: Ich gebe meine Ehre niemanden. Und wenn Gott hier den Christus zu seiner Rechten setzt, dass er über alles thront und verfügt, wie er selbst, dann will er, dass er als König von allen verehrt wird. Aber Gott gibt niemanden seine Ehre, haben wir gerade gelesen. Deshalb ist der Text so unmissverständlich, die Bedeutung hier. Dieser Christus hat dasselbe Wesen wie Gott. In genau diesem Sinn nimmt David das Wort Herr in den Mund. Er sieht, wie Christus von Gott als der König der Könige eingesetzt wird, von ihm ins Rampenlicht gestellt wird. Und es ist vollkommen klar, dass David nicht einfach Herr meint, im Sinne einfach ein bisschen höher als er, mehr erreicht, bisschen größerer Mensch, nein. Sondern, dass er dem Wort Herr eine göttliche Bedeutung zuspricht. Genauso wie das die Christen damals gemacht haben. David sagt, der Christus ist Gott. Und der Hebräerbrief, er fasst diese Wahrheit so unglaublich gut zusammen. Dort heißt es in Hebräer Kapitel 1, Verse 1 bis 3 wird diese Wahrheit nochmal aufgegriffen, dass der Christus Gott ist. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auch vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch den Christus. Ihn, also den Christus, hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn, durch Christus, hat er auch die Welten geschaffen. Dieser, der Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, Gottes Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, der Christus, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, und hier kommt die Verbindung zu Psalm 110, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Diese Worte werden nicht gesagt über einfach einen normalen Menschen. Er wird Gott gleichgestellt. Der Christus ist Gott. Das heißt, wie nennt David ihn im Geist Herr? Indem er ihn Gott gleichstellt. Der Grund, warum er ihn Herr nennt, ist, weil er Gott ist. In Vers 45 formuliert Jesus dann seine Frage nochmal um, die er am Anfang gestellt hat, und sagt abschließend, wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Wenn also David mit Herr meint, dass Christus Gott ist, wie kann er dann der Sohn von David sein? Wie kann Gott ein Nachkomme von David sein? Die Antwort war den Pharisäern verborgen. Aber sie ist jedem Christen bekannt. Er kann sein Sohn sein, weil er Christus Mensch wurde, durch den Heiligen Geist in Maria gezeugt, wurde er als Mensch geboren. Josef hat ihn rechtlich adoptiert, zu ihm genommen. Und sowohl Josef als auch Maria, sie kamen beide von der königlichen Linie Davids. Und so war er menschlich gesehen ein Nachkomme von Davids, rechtlicher Nachkomme. Deshalb ist er Davids Sohn und gleichzeitig Davids Herr, göttlicher Herr, Davids Gott. Offenbarung Kapitel 22, Vers 16, es bringt diese zwei Sachen von David nochmal so gut zusammen. Fast am Ende der Bibel, da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und jetzt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Der leuchtende Morgenstern, die Wurzel Davids, weil er nur durch mich Leben hat. Ich bin die Quelle allen Lebens. Sein Leben kommt von mir. Ich bin seine Wurzel. Und der Spross Davids, weil ich aus seiner menschlichen Linie entstamme. wie ein Spross gekommen bin. Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch gewesen. Der Christus ist nicht einfach ein Mensch, wie die Pharisäer dachten. Er ist wahrer Gott. Der Jesus Christus ist der Gott-Mensch. Der Gott-Mensch. Doch Vers 46 offenbart uns die traurige Ignoranz der Führer Israels. Dort heißt es nämlich, niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Was war ihre Antwort auf die nächsten beiden Fragen? Gar keine. Es war Schweigen. Beobachtet, es heißt hier explizit, sie konnten kein einziges Wort erwidern. Sie konnten nichts dagegen sagen, weil die Wahrheit so klar und deutlich war, dass sie keine Worte finden konnten, um das irgendwie noch zu vertuschen, zu verleugnen. Sie wussten ganz genau, was die Schlussfolgerung war. Sie wussten ganz genau, was dort im Psalm 110 geschrieben steht und was das bedeutet. Aber sie wollten es nicht glauben. Sie wollten nicht glauben, wer der Christus war, wer Jesus Christus war, zu dem das Volk gestern und vorgestern immer wieder den Sohn Davids als den Christus bezeichnet hat. Und es war sogar ein doppeltes Schweigen. Sie schwiegen nicht nur jetzt bei der Frage, sondern sie hatten keinen einzigen Tropfen Mut mehr übrig, noch eine weitere Frage zu stellen. Sie wagten es nicht mehr, eine Frage zu stellen. Und so zeigt uns die Textstelle uns die zweite Wahrheit für heute. Jesus Christus, der Christus, ist wahrer Gott. Und auch bei dieser Wahrheit will ich uns die zweite große Anwendung mit uns daraus schöpfen. Und ich will, dass wir Mut fassen in dieser kostbaren Wahrheit. Jesus Christus ist wahrer Gott. Wir haben gesehen, sein Menschsein gibt uns Trost. Und jetzt wollen wir sehen, sein Gottsein gibt uns Mut. Erstens, fasse Mut, denn Jesus regiert. Fasse Mut, denn Jesus regiert. Die Göttlichkeit Jesu Christi, sie zeigt uns, dass er regiert. Er setzt sich zur Rechten Gottes und herrscht über alles. Und das sollte uns auf der einen Seite ermutigen, auf der anderen Seite ermahnen. Es sollte uns ermutigen, weil wir uns sicher sein können, alles, was passiert, ist von unserem Herrn erlaubt. Alles. Jede Naturkatastrophe ist von unserem Herrn genehmigt. Kein Unfall passiert, wenn nicht der Herr sagt, so sei es. Keine Krankheit fesselt jemanden ans Bett oder bringt jemanden sogar ins Grab, wenn nicht der König dieses Ereignis abgesegnet hat. Keine Kündigung kommt in deinen Briefkasten, wenn nicht der Herr die Briefmarke draufgeklebt hat. Er regiert über alles. Jeder Grashalm, jede Blüte, jedes Haar, jede Zelle, jedes Atom steht unter der Herrschaft unseres Gottes, Jesus Christus. Fasse Mut in Schwachheit, in Leid. Unser Herr Jesus Christus regiert. Und andererseits sollte diese Wahrheit uns ermahnen. Jesus Christus regiert. Bist du gehorsam diesem König? Lebst du gerade in Rebellion gegen seine Herrschaft? Egal ob mit deinem ganzen Leben oder in Bereichen. Unser Herr Jesus regiert. Können wir seine Regentschaft mit Füßen treten? Wie können wir seinem Königsnamen Unehre bringen durch unser Leben? Fasse Mut. Jesus Christus, unser Gott, regiert. Zweitens, fasse Mut, denn Jesus ruht. Fasse Mut, denn Jesus ruht. Ein Aspekt, den ich noch nicht angesprochen habe, ist, dass das Sitzen zu Rechten Gottes nicht nur seine Regierung als Königs kennzeichnet und darstellt, sondern es zeigt auch, dass Jesus ruht. Er sitzt und ruht, eine Position, wo du dich ausruhst, sage ich mal. In Hebräer Kapitel 10, Verse 11 bis 12 wird das sehr deutlich. Da heißt es, und jeder Priester, beobachtet, steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünde hinwegnehmen können. Er aber, Christus, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Seht ihr den Kontrast hier? Der menschliche Hohepriester, sie standen da. Warum? Weil sie immer wieder opfern mussten. Das ist ein Bild davon, dass sie die ganze Zeit die Opfer darbringen mussten, die ganze Zeit. Aber dann Jesus, der Christus, ersetzt sich zu Rechten Gottes. Warum? Weil ein einziges Opfer gereicht hat für alle Ewigkeit. Und wisst ihr, was der Grund dafür war, dass ein Opfer gereicht hat? Dass ein Opfer vollständig war? Weil sein Opfer nicht einfach nur ein perfektes menschliches Leben, menschlicher Körper war, sondern weil Jesus wahrer Gott ist. Erst die Gottheit Jesu Christi macht es möglich, dass er den unendlichen Zorn Gottes tragen konnte. Erst so konnte er den vollkommenen Zorn stillen. Ein perfekter Mensch ohne Sünde kann es nicht. Sein Wert des Blutes reicht nicht aus. Aber Jesus, in Petrus heißt, hat kostbares Blut vergossen. Er hat göttliches Blut vergossen. Das ist es, was es so kostbar macht. Jesu Gottheit, sie hängt ganz stark damit zusammen, dass er jetzt sitzen kann zu Rechten Gottes und ruht. Kein Opfer mehr darbringen muss. Seine Aufgabe ist vollbracht. Und wisst ihr, dass er sitzt und ruht, das gibt uns Ruhe. Das gibt uns Ruhe. Es gibt uns Ruhe, wenn wir verzweifelt mit der Sünde kämpfen und immer wieder fallen. Wissen wir, wir können immer wieder in aufrichtiger Buße zu ihm kommen. Sein Blut, es verliert niemals den Wert. Und dieses Opfer, ein für einmal hingesetzt und sein Ruhen, es gibt uns auch Hoffnung und Ruhe, dass wir eines Tages durch sein Blut vollkommen geheiligt sind und bei ihm dastehen können, weil er sitzt und nicht steht. Ohne einen Fleck von Sünde können wir bei ihm sein. Ohne den Geruch von Sünde dürfen wir dann bei ihm stehen, weil er ruht. Drittens, fasse Mut, denn Jesus siegt. Fasse Mut, denn Jesus siegt. Weil Jesus Gott ist und zu Rechten sitzt, wissen wir auch, dass er siegt. Beobachtet nochmal den Vers 44, wo David sagt, der Herr hat zu meinen Herren gesagt, setze dich zu meiner Rechten, und den zweiten Teil haben wir uns noch nicht so angeguckt, da heißt es, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Im letzten Teil heißt es, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Ein Schemel, das ist ein Fußhocker. Für die, wenn du sitzt auf einer Couch oder auf einem Sessel und einen kleinen Fußtisch hast, einen kleinen Hocker, das ist ein Schemel. Und Gott sagt, deine Feinde werden wie ein Schemel sein. Sie werden unter deinen Füßen liegen. Und das ist ein Bild für den Sieg. Früher war es üblich, wenn ein König den anderen König besiegt hat, sie gewonnen haben, dass er zum König geht und den Kopf des Königs auf den Boden macht und seinen Fuß draufstellt. Ein Zeichen dafür, ich habe gesiegt. Ich habe gesiegt. Und das ist das Bild hier. Der Fuß von Jesus Christus, er ruht auf seinen Feinden. Er ist der Sieger. Die Feinde sind unter ihm besiegt. Vor was fürchten wir uns manchmal? Gott, Jesu Gottheit garantiert uns den Sieg. Er ist sicher, sollte uns Mut geben. Wir verkündigen eine Botschaft nicht der Niederlage, sondern des Sieges. Manchmal leben wir so, als ob Jesus immer noch am Kreuz hängt. Oder dass er auferstanden ist, aber irgendwo auf der Erde herumgeht mit anderen. Er sitzt auf dem Thron. Er sitzt zur Rechten Gottes und wartet, bis seine Feinde letztendlich unter seine Füße kommen. Das Bild sollten wir von Christus vor Augen haben. Jesus Christus auf dem Thron. Das ist die Hoffnung und die Erwartung des ganzen Neuen Testaments. Nicht umsonst ist dieser Psalm, dieser Vers, der meistzitierteste Vers des Alten Testaments im Neuen Testament. Das war das Bild der frühen Gemeinde von Jesus Christus. Er sitzt auf dem Thron zu Rechten Gottes. Setze deine Augen auf diesen verherrlichen Christus. Richte sie auf seinen Thron. Freue dich auf den Sieg. Freue dich auf sein kommendes Reich mit ihm. Jesus siegt. Fasse Mut. Wer ist Jesus Christus? Das ist die Frage, die es in unserem Text heute ging. Jesus fragte, was denkst ihr von dem Christus? Und ich will dich fragen, was denkst du von dem Christus? Was denkst du von Jesus Christus? Diese Frage ist alles entscheidend. Denkst du, er war ein guter Mensch? Ein Religionsgründer? Ein Führer? Ein Moralprediger? Viele gute Vorbilder? Nein, Jesus ist viel mehr als das. Er ist der Gott-Mensch. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und damit ist er der einzige Weg zu Gott, die einzige Hoffnung auf Rettung, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen, weil er diese beiden Naturen in einer Person vereint. Und so will ich heute mit dir ringen. Tue Buße und glaube an diesen Jesus Christus. Bei ihm gibt es Rettung vor der ewigen Strafe. Erkenne an, dass er der einzige Weg ist, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist und es bei ihm Vergebung von allen bösen Taten gibt. Und weißt du, wenn du Jesus nicht auf dieser Welt als Herrn bekennst, mit einem göttlichen Beigeschmack, dann wirst du es tun, wenn er seinen Fuß auf deinen Nacken legt. In Philipper Kapitel 2, Verse 9 bis 11 heißt es, darum hat ihn Gott, also hat Gott Jesus Christus, auch über alle Maße erhöht und einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Menschen werden irgendwann bekennen, Jesus ist Herr. Jesus ist wahrer Gott. Die Frage ist, von wo werden sie es bekennen? Von wo? Die einen werden durch ihn gerettet, mit staunenden Augen vor ihm stehen und mit aller Freude bekennen, das ist mein Herr und Gott, das ist mein Retter, das ist der Gott-Mensch, der alle Ehre verdient. Und die anderen werden unter seinen Füßen liegen, erdrückt von seinem ewigen Zorn, werden sie im Schmerz und in Pein anerkennen und sagen, er ist Gott, er ist Herr. Wer ist Jesus Christus? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist die Wurzel und der Spross von David. Steht mit mir nach Möglichkeit auf. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Herr, danke, dass du uns so herrliche Wahrheiten in deinem Wort hinterlässt. Du bist wahrer Mensch und daran können wir so viel Trost finden. Du bist nahbar. Wir können immer zu dir kommen, Herr. Du hast Mitleid mit uns, mit allen unseren Schwachheiten. Alles, was wir durchgehen müssen, hast du den größten und den liebevollsten Mitleid mit uns. Herr, danke, dass du auch Gott bist, wahrer Gott, im Wesen gleich mit dem Vater. Und dass wir auch darin so viel Trost haben. Herr, dein Blut ist so kostbar, weil es göttliches Blut ist, was floss. Herr, danke, dass du deine menschliche Natur auf dem Altar deiner göttlichen Natur gelegt hast und geopfert hast. Herr, dass er die Wirksamkeit der Rettung der menschlichen Natur durch deine göttliche Natur gab. Herr, es gibt uns Trost und Freude. Danke, dass du verherrlicht neben dem Vater sitzt, auf dem Thron über allen. Da sollen die Augen hochgehen und in Ewigkeit dich anbeten. Danke, Herr, dass wir es schon tun dürfen, Herr, in den einzelnen Funken, die wir in dein Wort haben, wenn wir mit David sein dürfen, uns diese Worte vor Augen lassen haben. Herr, wir freuen uns auf den Tag, wo wir es mit unseren eigenen Augen sehen können und bekennen können: Jesus ist Herr.